Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider.
Ich bin Alexander Klar.
Der Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Soll ich das nächste Mal sagen?
Nein, du sagst ja nicht, wer du bist. Und dir ist etwas gelungen, dass man denkt ja immer so, nee, also so richtig überraschen wird er mich wohl nicht mehr können nach so vielen Jahren. Aber heute ist es einmal mehr gelungen.
Das freut mich zu hören.
Dazu muss man sagen, ich hatte mir ja gewünscht, etwas, was jetzt mit der anstehenden Bundestagswahl zu
tun hat. Was Politisches, glaube ich, war der Satz.
Was Politisches, genau. Und dann bringst du mir etwas mit und ich habe mich heute Morgen schon länger damit beschäftigt und dachte, wie soll ich das beschreiben? Es ist, was ich jetzt hier sehe, ist eigentlich unbeschreiblich, weil mein Gehirn nichts findet, an das es sich erinnert fühlt. Das ist für mich eigentlich so ein Zeichen dafür, dass dieser Ort, der da zu sehen ist, ein Ort ist, den ich zum Glück noch nie gesehen habe, vielleicht auch nie sehen werde. Es hat etwas von einem Inferno, aber nicht ein akutes Inferno, sondern, wie man sich so vorstellt, ist es gerade auf irgendwas eine riesige Bombe runtergefallen und alles ist in Rauch und irgendwie Zerstörung und Zerbröselung und irgendwie glüht alles. Es ist in so einem furchtbar dunkelgrün-bräunlichen Ton. Es ist alles zerstört. Ich kann nichts beschreiben. Rechts an der Seite sieht das aus wie ein Haus, was vielleicht gerade brennt oder schon länger brennt. Links könnte es eine Art Fluss sein, der nach oben geht. Darüber irgendwie Rauchwolken, Düsternis. Alles scheint auf dem Kopf zu stehen. Alles geht durcheinander. Es ist wie so ein, wie der Hades, wie, also einfach, es ist einfach ganz furchtbar. Und das Irre ist, dass da irgendwie nichts Menschliches ist. Es ist nichts, woran ich jetzt anknüpfen könnte, tatsächlich. Und ich habe es mir groß und klein angesehen und manche Dinge wirken wie Häuser, manche wirken wie Roboter, wie so Riesen, manche wirken wie Gebirge. Und ich kann damit quasi, schüttelt mich, dieses Bild anzugucken, aber ich kann es halt quasi nicht, wirklich nicht beschreiben und staune wie du, wenn ich dir sage, bring was Politisches mit, du dieses Bild meinst. Es ist ein unglaubliches Durcheinander, ein Chaos. Vielleicht bist du deshalb drauf gekommen, weil ja auch irgendwie viele sagen, Deutschland ist auch alles durcheinander gerade und chaotisch. Ja, also es ist keine Menschen, keine Lebewesen. Also ich sehe nichts. Vielleicht siehst du was, was ich nicht sehe, wie wir es ja vor 2 Wochen auch schon mal hatten. Ja, also ich bin, also Chaos.
Chaos.
Untergang. Die Unterwelt, die Hölle, die, ich weiß es nicht. Also so, das fällt mir dazu ein.
Ich hoffe, das ist jetzt kein prophetisches Bild für die vor uns liegende Zeit.
Aber irgendwas Prophetisches, das ist das, was ich dachte, es muss was Prophetisches, es muss hier irgendwas im Werden sein, irgendwas ist alles durcheinander und jetzt kommt gleich, man hat die Hoffnung, dass sich das irgendwie auflöst, weil man sieht ja so kleine, helle Flecken, die ich als Flüsse bezeichnet habe, wo man denkt, okay, ist hinter diesem ganzen Rauch, hinter dieser ganzen Apokalypse, ist da sozusagen der Horizont und hinterm Horizont geht's weiter, um es mal mit deinem Freund Udo Lindenberg zu sagen. Ich weiß es nicht. Und alles, was, also einmal ist alles völlig am Boden, aber dann, so, ihr habt ein schönes Zitat neulich dazu von Immanuel Kant gelesen, der so sinngemäß sagte, egal wie schlecht die Zeiten sind, es gibt die Pflicht zur Zuversicht.
Es gibt das, die Pflicht zur Zuversicht.
Die Pflicht, das passt ja auch zu dir, wir sind ja beide immer extrem zuversichtliche Menschen. Und es gibt die Pflicht zur Zuversicht. Und das gilt hoffentlich auch für die Bundestagswahl, von der einige sagen, das ist die letzte Chance, dass Deutschland nicht in die Hände der Extremisten fällt. Da bin ich viel zuversichtlicher. Und das sollte man auch sein. Aber jetzt sag, was ist das?
Da hätte ich jetzt fast gesagt, die Welt ist voller letzter Chancen und schau die letzten 5000 Jahre aufgezeichnete Geschichte an und wie viele Apokalypsen waren da, liegen schon hinter uns, was natürlich die Welt nicht besser macht. Wir können nachher noch über Apokalyptiker und die letzte Generation sprechen. Also das hier ist, ich fand die Vergleiche alle schön. Höhle hast du irgendwie nicht gesagt. Ich denke immer an Höhle, wenn ich das sehe, oder an Höhlen. Habe immer so ein bisschen
stimmt, Gefühl, stimmt. Höhle ist gut.
Es ist nicht, es hat helle Bereiche wie Höhlen, wenn Licht reinkommt. Es hat diese schönen blau-silbernen Bereich, aber ansonsten sehe ich vor allem so eine Struktur von Stalaktiten und Stalagmiten, eher eckiger und kantiger, als das normalerweise ist. Ja, das fällt mir ein, wenn du von mir was Politisches verlangst. Lustig, ne? Also die Arbeit heißt Orakel, das Orakel vielmehr. Tatsächlich auch ein, nee, nein, Entschuldigung, sie heißt nur Orakel. Tatsächlich ein Titel, den der Künstler Richard Oelze diesem Werk verliehen hat. Warum weiß ich das mit so viel Autorität? Weil tatsächlich bei Richard Oelze Titel und Bild schon inhärent zusammengehören. Und weil wir uns so schwer getan haben, oder weil, nee, das klang gar nicht an, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach zu datieren, gebe ich das Datum mit. Das ist aus dem Jahr 1955. Ist wahrscheinlich wirklich auch für Kunsthistoriker nie auf den ersten Blick zu datieren. Wobei es ist ein sehr typischer Richard Oelze und wer das schon mal weiß, wird wahrscheinlich dann in der Bachelorprüfung auch die richtige Antwort wissen. Da kriegt man immer so Postkarten vorgelegt, ne? Das, ich weiß nicht, die Welt weiß das ja gar nicht. Kunsthistoriker leben mit Postkartenhaufen und bei mir hieß das damals Zwischenprüfung und dann werden einem einfach in hoher Schlagzahl Postkarten vorgeknallt. Du musst sagen, was es ist, musst es datieren. Wenn du nicht weißt, was es ist, musst du es trotzdem datieren. Sind ganz ganze wüste Aufforderungen an Kunsthistoriker. Und wenn du die ersten 100 Postkarten durch hast, bist du schon fast ein gemachter Kunsthistoriker. Ja, also ich bin draufgekommen auf das Orakel.
Was ist typisch, kurz noch, was ist typisch Richard Oelzel?
Die Bilder sind, der malt tatsächlich düstere, bisweilen apokalyptische Bilder. Sein berühmtestes Bild ist von vor dem Krieg, ich glaube von 1936 oder 35 und heißt Erwartung, ist heute im Museum of Modern Art. Und das war sein Entrée-Billet in die Gruppe der Surrealisten. Die Surrealisten bekanntermaßen ja nicht in Deutschland zu Hause, sondern in Paris, wie wohl einige deutsche Maler mit dabei waren. Max Ernst zum Beispiel, die Kerngruppe um Paul Éluard und André Breton herum. Später dann Dalí und ein größerer Kreis, Tanguy. Die haben ihn sofort aufgenommen. Der war in einer der frühen Ausstellungen und die standen angeblich, als er zur Tür reinkam, standen sie genau vor seinem Bild und einer rief dann, voilà, der erste Surrealist. Und dann war das dieser junge Typ aus Deutschland. Der ist jemand, der ist geboren 1900, gestorben 1980, also er lebte über die deutsche Katastrophe hinweg, war auch in Deutschland zu der Zeit, also er ist nicht in Paris geblieben. Ich glaube, er musste sogar als End-30er noch am Krieg teilnehmen, hat ihn auch überlebt und ist zurückgekehrt. Und dieses Bild ist von 1955, falls ich das noch nicht gesagt habe. Was ich ganz faszinierend finde, weil da ist an und für sich die Hochzeit des Surrealismus vorbei. Und ich habe mich immer gefragt, dieses Bild zu der Zeit wohl sein sollte, nachdem jetzt dein Auftrag kam, was politisch zu suchen und mir dieses Bild einfiel, hatte ich auf einmal so eine Art Flashback, denn tatsächlich blicken wir jetzt wie 1955 ein wenig in eine sehr ungewisse Zeit. Ich weiß nicht, wie sehr du über das Jahr 1955 dich mal
Da habe ich jetzt gerade
durchgedacht
drüber
hast.
nachgedacht. 55, war das nicht Beginn des Wirtschaftswachstums?
Ich glaube, da endet die Besatzungszeit, wenn ich nicht ganz richtig. Also 1955 ist, glaube ich, wirklich so ein Epochenübergang. Deutschland tritt der NATO bei, das erinnere ich mich noch. Aber ich weiß das so ein bisschen so von meine Mutter ist da erst 10 Jahre alt, deswegen war das noch nicht so ganz der Fall. Aber meine Mutter wird ja groß unter der Drohung der Atombombe. Das heißt, es beginnt das nukleare Wettrüsten auf alle Fälle. Und ich glaube, wer damals politisch mündig war, keine Ahnung, wer damals 55 war, der hatte schon mal, Oelze war damals 55, der hatte gerade schon zwei Kriege hinter sich. Und man hatte nicht Anlass, die Zukunft besonders rosig zu malen. Und dann denke ich so ein bisschen, wenn wir heute auf unsere Zukunft gucken und so Apokalypsen an die Wand mal, dann denke ich mal, was wissen wir eigentlich von der Apokalypse des Jahres 1955? An den Prognosen damals, die waren ja tatsächlich belastbar, konnte man nur sagen, konnte es eigentlich nur schlecht sein, weil man hatte so viel Katastrophe hinter sich, dass man nicht erwarten konnte, dass das mal endet.
Obwohl, das ist interessant, weil damit habe ich mich in meinem Studium viel beschäftigt, mit diesem Moment, durch die Atombombe, aber das war ja schon durch Hiroshima und Nagasaki, dass wir tatsächlich seitdem wissen, dass wir in dem sogenannten Endzeitalter leben, weil es möglich ist, dass die Menschheit sich innerhalb von ganz kurzer Zeit selbst zerstört, was
Genau.
ja vor der Atombombe nicht der Fall war. Also insofern ist
Genau.
es natürlich, kann man den Herrn Oelzel natürlich verstehen, wenn du in diesem Zeitraum lebst, hast du eigentlich, also du hast auch noch dann schöne Jahre gehabt, aber du hast natürlich erstmal, du hast den Ersten Weltkrieg mitgekriegt, du hast den Zweiten Weltkrieg mitgekriegt, du hast den Wiederaufbau mitgekriegt, du hast den Kalten Krieg mitgekriegt, du bist eigentlich 50, 60 Jahre nur im Kriegsmodus gewesen.
gemessen daran müssten wir jetzt sagen, wir sollten uns mal nicht so unglaublich aufregen. Das macht es nicht besser, keine Ahnung. Ich habe ja so eine zwiespältige Haltung der letzten Generation gegenüber. Auf der einen Seite kann ich gut die Sorgen verstehen, die da formuliert werden. Auf der anderen Seite hat dieses Apokalyptische irgendwie so ein bisschen in der größeren Geschichtssicht, muss ich sagen, es sind schon mehrere Weltuntergänge hinter uns liegend. Also das Jahrtausend hat die Christenheit damals erwartet, dass der Weltuntergang kommt, das jüngste Gericht. Ich weiß nicht, es sind sehr viele Christen am Ende des Jahres 999 ziemlich bibbernd aus der Kirche gegangen und es gab heiße Brandreden von Predigern, dass jetzt man seine Seele dem Allmächtigen empfehlen sollte. Es hätte nochmal Jordi Jange und gemessen, so kommt mir das manchmal vor, dieses, der Klimawandel würde uns alle umbringen und auf einmal springen alle auf und tatsächlich ist das eine interessante Herausforderung. Ich möchte aber nicht so ganz glauben, dass das die Herausforderung ist, die Welt dann in die Schlingerkurve abwärts bewegen wird.
Aber jetzt interessant, was hast du jetzt, warum sagst du 55 und 25? Das passt jetzt eben zusammen und dieses Bild ist für dich politisch kurz vor einer Wahl, weil sich so viele Dinge gerade, also weil so viel Negatives auf diesem Land lastet, weil dieses Land ja dazu auch neigt, ehrlich gesagt, sich zu ergötzen daran, was alles nicht funktioniert. Während ich bei anderen Ländern es schön finde, dass die einfach sagen, lass mal gucken, wie können wir es denn besser machen? Und wir sagen, wer ist denn schuld? So.
Wobei also ich warum, glaube, die Deutschen sind auch ganz gut im Ärmel hochkrempeln. Ich wittere, dass also einer Ärmel hochkrempelphase geht die Jammer- und Meckerphase voraus. Irgendwie möchte ich daran glauben, dass wir jetzt lang genug gemeckert haben und dass wir als Gesellschaft dann doch sehr einig sind, wie es vorwärts gehen kann. Also ich bin da bin ich wahrscheinlich wie du sehr positiv gestimmt. Nein, ich habe dieses Bild mehr wegen des Titels Orakel, weil ich das ganz interessant finde. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Also wir gestalten gerade wählend mit. Wir wählen das, von dem wir glauben, dass es uns helfen wird, die Zukunft gut zu gestalten. Das ist ja die Schönheit einer Demokratie. Das ist das Interessante an der Demokratie. Ist natürlich ein bisschen das Ärgerliche an der Demokratie, dass es so viele Menschen gibt, die nicht mit einem selber einer Meinung sind und ganz andere Sachen wählen, die man nie im Leben wählen würde, oder Personen. Und all dem ist, das ist eine Bewertung, wie wir glauben, dass wir die Zukunft gestalten wollen, durch Personen, die wir jetzt wählen. Das ist ja die Essenz der Wahl, hätte ich mal gesagt.
Das stimmt, aber warum heißt das Ding Orakel, wenn man eigentlich so ein Apokalypse sieht?
Ich weiß nicht, ob das so Apokalypse ist. Es ist dunkel. Also man ist in einem Bereich, du blickst in etwas rein, das du nicht deuten kannst. Das ist ja viel, also dass diese braunen Farben übrigens, also als Kunsthistoriker lernst du schnell, der Oelze mochte gerne diese Farbigkeit. Das heißt, ich vermute mal, ich hätte damals bei meiner damaligen Zwischenprüfung das schon erkannt, weil Oelze war mir ein paar Mal begegnet. Das sind so Bildlichkeit, die prägt sich sehr ein. Das ist aber ja nicht negativ, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Es ist ungewiss, es ist vieles nicht lesbar, viele von den Dingen verstehen wir nicht. Ein Orakel, das berühmteste Orakel, das zu Delphi, war ja auch berühmt dafür, dass die Pythia, die da saß, sinnfreies Zeugs erzählte und die armen Menschen haben es manchmal missdeutet. Also die hat etwas gesagt und man hat gedacht, man versteht, was sie meint und stellte später fest, man hat es vollkommen falsch verstanden. Auch das ist das, da ist ja das Element des Missinterpretierens und der Missdeutung. Das ist quasi eine doppelte Brechung. Wir können nicht in die Zukunft gucken und wenn uns jemand dabei hilft, der die Zukunft kennt, leider so verschlüsselt spricht, dass wir es nicht verstehen, dann machen wir auch noch das Falsche aus unserer Zukunft. Und das ist so das Wesen des Orakels. Das Bild gibt es ja, glaube ich, sehr gut wieder. Wir sehen lauter Sachen, aber wir können sie nicht deuten.
Und das finde ich so interessant wiederum, weil das für mich so ein Ausdruck, dieses Bild ist der Ausdruck von das Extrakt aus vielen Gesprächen, die ich im Moment führe, dass Leute sagen, das ist zum ersten Mal eine Bundestagswahl, wo ja eigentlich klar ist, wo es klare Lager gibt, wo die Gegensätze stark ausgearbeitet werden. Und trotzdem sagen viele, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Und damit meinen sie das immer auf der persönlichen Ebene, also auf der Personenebene. Also so, ich kann den Scholz eigentlich nicht mehr wählen, weil die 3 Jahre waren nicht überzeugend. Aber den Merz kann ich auch nicht wählen, weil das ist ja ein ganz unangenehmer Zeitgenosse oder so, sagen dann Leute, ne? Ich zitiere nur. Mhm. Und irgendwie dieses Bild ist so, dass man so, man ist halt, man weiß nicht so richtig, man weiß auch, finde ich ja nicht so richtig, wie es weitergeht. Es gibt einerseits diese hellen Flecken, wo man denkt, aha, ne, am Ende wird doch noch alles gut, aber es gibt auch dieses ganze Unsortierte, wo man auch gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und trotzdem ist dieses Bild, also beim Orakel denkt man doch immer, es kann so oder so sein. Und dieses Bild ist halt von tiefer Düsternis, finde ich, schon geprägt. Aber klar, wenn man jetzt, ja, was du über den Lichtern, Maler...
des Tunnels,
ja,
am,
aber
am Ende des Zweiertunnels.
Aber das Licht ist schon sehr weit am Ende des Tunnels, ne? Also
und ja, wie weit können wir denn in die Zukunft gucken? Also das Weiteste, was ich gerade gucke, ist mein Rentenbescheid. Also und das ist die greifbarste Zahl, die ich habe. Also ich weiß, was im Sommer 2036 passiert, passieren könnte. Und die Zukunft gucken wird aufgrund der Deutung von irgendwelchen Dingen. Was mir gut an dem Bild gefällt ist und überhaupt, also an deiner Aufforderung, etwas Politisches zu machen, du warst dir wahrscheinlich bewusst, dass ich keine Wahlplakate bringen würde. Es geht jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit längerem wieder um so eine Art Richtungswahlkampf. Was bedeutet, bis jetzt wurde ja gerne gewählt, wer bietet mir die schönsten Steuern an, wer löst meine Partikularprobleme, welche Partei ist für mich zuständig und meine persönlichen Wünsche. Und ich glaube, nach einer jetzt längeren Phase der Individualisierung der Gesellschaft, wo irgendwie jeder wollte gesehen werden, jeder wollte in seiner Besonderheit gesehen werden, jeder verlangt, adressiert zu werden, geraten wir jetzt wieder in so eine Phase, wo man wahrscheinlich sich gesellschaftlich in Gruppen zusammentun muss und ein bisschen von den Individualismen zur Seite schieben, weil jetzt geht es um ein paar sehr bestimmte Dinge. Wo soll Deutschland, wo soll die deutsche Gesellschaft im nächsten Jahrzehnt womöglich sich hinentwickeln angesichts anderer Gesellschaften in China, anderer Gesellschaften in Amerika, einer anderen Gesellschaft. Also jeder Kontinent bietet gerade andere Gesellschaftsformen und jetzt müssen wir als Deutsche und damit als Europäer wählen, was Europa eigentlich in Zukunft zum Weltgeschehen beitragen möchte. Also so sehe ich das jetzt gerade als.
Und was man, ja, natürlich, und was man, also zumindest kann man ja sagen, dass diese deutsche Formel, die deutsche Erfolgsformel, die war ja immer, die USA zahlen für unsere Sicherheit, von den Russen bekommen wir billige Energie und die Chinesen kaufen unsere Sachen. Die Formel ist, glaube ich, weg. Und jetzt muss ich in gewisser Weise Europa neu erfinden. Was ich mich jetzt frage ist, hat sich bei Richard Oelzel, hat der dann irgendwie in den 60er, 70er Jahren anders gemalt? Ist er dann weg von dieser Apokalypse? Weil das Bild zeigt ja irgendwie, also zeigt ja, zu dem Moment dachte man, alles furchtbar, aber es kann eben halt auch wieder alles ganz schön werden. Also hat es dann da bei dem eine Entwicklung gegeben oder war das der immer der so eher depressiv gestimmte Maler?
Also ich weiß nicht, ob ich also er ist sich treu geblieben. Er hat nicht angefangen rosa Leinwände und er hat auch nicht angefangen der gestischen Abstraktion. Der hat immer sehr präzise Dinge gemalt. Der ist sehr vergleichbar Yves Tanguy, der auch so diese, und den hat man, glaube ich, auch schon mal, ich weiß nicht, vor längerer Zeit, der hat so Unterwasserwelten gemalt, die, und wenn nicht, dann haben wir ihn nächsten Sommer, aber den will ich unbedingt mal vorstellen, wenn wir ihn noch nicht haben. Der malt so Unterwasserwelten, wo so sonderbare Dinge sind, die man vielleicht in einem Riff begegnet, vielleicht auch nicht. Und so ist das auch hier. Das ist ja so eine Anderwelt. Das ein bisschen interessiert, erinnert es mich an so Fantasy-Filme, an gut gemachte, opulent, üppig ausgestattete Fantasy-Filme, wo jetzt gleich irgendwelche Figuren auf uns zukommen, die total Alien sind. Also mindestens da rechts ist etwas, was auch so ein bisschen homomorph, menschenähnlich ist. Ich finde nach wie vor nichts Böses daran, dass der sich für die Farbe grün, grau, blau, nee, blau ist da, doch blau ist in diesen, also grün ist, glaube ich, so die Hauptfarbe. Grün hat natürlich einen bösen Ruf. Grün ist nicht die Farbe, die uns, also diese
wie,
Form.
Wie grün hat nicht gut dieses, weil es ist so ein bisschen, Entschuldigung, ein Kotzgrün.
Grün ist niemandes Lieblingsfarbe, oder? Sage ich jetzt mal so böse.
Ich kann nur sagen, das Hamburger Abendblatt hat ja als Grundfarbe Grün.
Ein sattes Grün, aber
das ein ist sattes Grün, ja, aber das ist nicht, aber wieso grün? Lieblingsfarbe, der Frühling, wenn der kommt, alles ist grün. Ist doch besser als alles ist braun und verwelkt, das frische Grün, ein grüner Rasen, das ist doch eine, aber du hast recht, wenn man jetzt fragen würde, mich jetzt fragen, was ist deine Lieblingsfarbe, würde ich immer sagen blau. Wahrscheinlich das würden,
glaube ich, sagen wenn, viele Leute, und wenn sie
oder, ganz oder kommt, sind, dann sagen kommt sie rot.
Genau. Und wenn man irgendwie Lust hat, mal querulant zu sein, sagt man pink oder magenta.
Aber du hast
aber
recht,
grün wahrscheinlich kommt selten vor.
Aber vielleicht, weil Grün zu normal ist oder weil das irgendwie, weil es überall auftaucht oder weil das sozusagen unser Leben, weil es irgendwie immer da ist, das Grüne um einen so rum. Du hast Blaue auch, ne?
Also dieses Grün ist irgendwie so artifiziell. Und am Anfang, du hast, ich dachte auch sofort 1955, und du hast ja so eine Explosion beschrieben, wie es eine Atombombe ist. Was gibt's für Bilder von Atombomben? Das ist wahlweise der Pilz oder eben so diese Fallout-Szenarien, wo alles eben diese Farbe ist, weil was mischt sich, wenn sehr viel Erde mit sehr viel anderem Zeug zusammenkommt, irgendwie so, wenn so ein Tornado durch eine Landschaft geht, hast du oftmals diese Farbe, würde ich mal sagen, wenn dir nicht gerade lauter rosa Plastik entgegenfliegt. Also, es ist ein, dieses Bild kann fantastisch diesen Nebel und du suchst irgendwo irgendwas, wo du mit dem Auge hin möchtest und nichts ist da, was dich hält. Das ist schon sehr toll und also das Bild ist unglaublich faszinierend. Vielleicht sollten wir es highlighten für die Wahl.
Ja, aber natürlich, aber ist interessant, dass dann jemand, aber wahrscheinlich ist es, wenn jemand dann so lange so viel Schlimmes erlebt hat, dass er dann da nicht rauskommt, weil man denkt dann, so ein Maler geht dann auch mit der Zeit, aber der hat sozusagen sein Genre gefunden, ne? Das Genre ist
ja
Apokalypse.
Das sagt, glaube ich, über den Künstler, über den Menschen gar nichts aus. Der kann ja ein ganz wohlgestimmter. Ist es nicht so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde mir wieder erzählt, waren die Menschen trotz allem unglaublich gut gelaunt, weil alle, die drüber weggekommen waren, waren irgendwie, haben gedacht, meine Güte, was für ein Glück es ist zu leben. Und die lebten ja noch, also 1955 würde ich sagen, war Deutschland noch recht weitgehend geprägt von Ruinen. War zwar schon ein bisschen aufgeräumt worden, aber wenn du Deutscher warst, aber das Bild gibt's nicht her, ehrlich gesagt. Dieses Bild gibt ganz toll, dieses andere Bild, das Erwartung heißt, da stehen lauter Leute mit Hüten, die man, du siehst sie aber vom Rücken, du bist sozusagen der Letzte in einer Reihe, die sich, und die blicken in etwas Dunkles wie so eine Wetterwand. Das hier ist viel freundlicher. Ich kann mal gucken, ob wir von ihm noch ganz freundliche Bilder haben, aber ich glaube, das ist alles, das ist so, was er malt.
Interessant. Bringst du nächste Woche nochmal was zum Thema Wahl mit?
Ja, ich habe gedacht, ich könnte mal eine historische Versammlung. Ich habe ja auch so ein bisschen mir gedacht, was ganz schön ist, was man jetzt so gerade erlebt, die Wahlslogans von vor 40 Jahren interessieren uns fast nicht mehr. Oder wenn sie historisch sind, denken wir, ach, das waren die Themen damals. Und das relativiert natürlich so ein bisschen unsere heutigen. Dann denkt man sich, ach ja, war alles schon mal da und die, wie soll man sagen, das Sentiment der Menschen. Nichts ist älter als ein Wutgeheul von 1991.
Ja, und das ist dann interessant, und da hilft ihm ja die Kunst immer, dass man sich mal besinnt und sagt, guck mal, irgendwie alles, also vieles schon mal da gewesen. Und wir denken zwar immer, unsere Zeit ist die wichtigste, na klar, weil es unsere Zeit ist, aber andere Zeiten haben das halt auch gedacht. Und die Zeit ist über diese Zeiten hinweggegangen. Das muss man dann leider auch feststellen. Ja, ne?
Und es gab keine schöne alte Zeit, weil wenn man in der Zeit gelebt hat, also geht man zurück in die schöne alte Zeit und fixiert einen Zeitpunkt und dann liest man Zeitungen von damals. Ich habe jahrelang in meiner Exilforschung habe ich die Zeitungen des Jahres 1933 von Januar bis März, die deutschen Zeitungen, sehr interessiert, weil ich gesucht habe, wann ist der Knackpunkt? Wann haben die liberalen Zeitungen die Fahne gestrichen? Wann kommen die ersten völkischen? Und da gibt es die Vossische Zeitung, die mich sehr interessiert hat. Die hat wirklich bis zu ihrer Einstellung wacker getan, als gäbe es die Nazis gar nicht. Hat ganz normal, also siehst kein Anzeichen.
Krass.
Es ist schon interessant. Und es ist halt so, wenn man zurückguckt auf eine vergangene Zeit, dann muss man natürlich wieder in die Tagesaktualität von damals reingucken, um die Leidenschaften zu finden, die damals tobten. Und wenn man das gerne möchte, dass man heute nicht so leidenschaftlich ist, dann hilft das ganz gut. Dann denkt man sich, das relativiert das, entspannen ein bisschen, denken wir in größeren Einheiten, denken wir in größeren Zusammenhängen, auch in Forderungen an uns. Ich mag immer dieses Bild von Your Country Needs You. Mhm. All das finde ich, möchte ich fühlen, dass jetzt gerade wieder sich Bahn bricht, dass man denkt, okay, gibt was zu tun. Wir wollen unserer nächsten Generation etwas hinterlassen, mit dem sie was anfangen kann. Auch das haben sich die alten Generationen immer vorgenommen und die nächste hat immer gesagt, ach komm, war nicht so dolle. Also ich finde, dieses Bild spiegelt all das wider, weil es nichts Bestimmtes an sich hat, was gut ist.
Das hast du schön gesagt. Und das ist ein schönes Schlusswort. Und nächste Woche zum Thema schöne alte Zeit habe ich dann auch noch ein Dönches, wie man bei uns sagt. Sehr gut.
Und ich bringe dafür was Leidenschaftliches mit.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.